Das ist ein ganz verdammt schwerer Beruf. Und da trifft man auch manchmal auf eher unterbelichtete Objekte, Subjekte dieser Personen, die nicht so wunderbar sind, leider. Die gucken einen dann bloß groß an und du guckst sie an und sie denken, was will er denn? Und wie sagt, Text, Text! Arbeitet dran, dass ihr selbst seid. Weil nur das transportiert sich dann auch für die Leute. Und das macht sie interessant. Dann sagt man auch, oh, das ist, ja natürlich, das ist der oder die. Und ich, ja, das klingt wie der oder die. Nicht gut.
Ich finde schon, wenn man so eine lange Oper macht, oder wie Zauberflöte, die ja dann sich sehr zieht, und man weiß, man hat, es kann ja auch ein alkoholfreies Bier sein, aber so dieses kühle, leckere Getränk, was in der Kantine wartet, hat schon einen Vorteil.
Alkoholfreies Bier ist ein Widerspruch in sich, finde ich.
Liebes Publikum, willkommen zur 10. Folge Klassik Doppio. Mein Name ist Eneas Hum und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zum 10. Mal. Ja, als ich dieses Podcast-Projekt gestartet habe, dachte ich nie, dass ich einer meiner Lieblingssänger hier vor mir sitzen haben werde zur 10. Folge. Hier sitzt heute Michael Volle. Herzlich willkommen, lieber Michael Volle.
Hallo, lieber Eneas.
Du probst gerade an der Berliner Staatsoper Falstaff gemeinsam mit deiner Frau Gabriela Scherer, die ja auch schon im Podcast war. Wie kann man sich denn eine Ehe zwischen zwei Opernsänger vorstellen?
Oh, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, weil es gibt ganz unterschiedliche Theorien. Die eine, dass man als Partner möglichst ganz was anderes tut, damit man sich nicht ins Gehege kommt. Oder es ist ganz von Vorteil, wenn man das Gleiche macht. Und ich habe festgestellt, in diesen wunderbaren 18 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, es ist ein äußerst sich gegenseitig befruchtendes Erleben und Miteinander erleben des Berufs. Mit dem Gipfel des Zusammenauftretens, was wir aus verschiedenen Gründen gar nicht so oft gemacht haben. Da kann man auch noch ins Detail gehen. Da kommt man dann aufs Geschäft zu reden, auf die Mechanismen, auch auf die negativen Seiten des Geschäfts. So her unser Sujet ist die hohe heilige Kunst, wie es in Ariadne von Naxos heißt. Aber das ist natürlich dann zusammen aufzutreten. Also ich genieße jeden Tag jede Probe und dann natürlich jede Vorstellung. Weil, wie gesagt, die Vorstellungen sind nicht so häufig gesät. Und dann noch zu Hause. Heißt, wir wohnen außerhalb von Berlin und wir können danach zusammen nach Hause fahren zu unseren beiden Kindern, können zusammen Abendessen, morgens zusammen aufstehen, sie in die Schule bringen und dann gehen wir wieder zusammen zur Arbeit.
Ihr fahrt dann richtig zusammen zur Probe.
Aber ja.
Und wer fährt?
Also meistens ich, aber nicht aus irgendwelchen Macho-Gründen, sondern das ergibt sich so.
Sie schminkt sich noch im Auto.
Nein, sie macht es vorher und außerdem. Es ist so schön, das bräuchte sie gar nicht. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Und dann noch Falstaff, was an sich schon eine der für mich wirklich tollsten Opern ist, die es gibt. Und die Rolle natürlich auch. Und das ist wirklich das ganz Besondere. Im Mai 2007, vor 18,5 Jahren, haben wir uns kennengelernt. Auf der Bühne des Festspielhauses in Baden-Baden bei Falstaff. Und sie war allerdings damals noch im anderen Fach tätig, im Mezzo-Fach. Mhm. Sie war die Meg Page, die Freundin der Alice Ford, die sie jetzt spielt. Und ich war Maestro Ford, der gehörnte Ehemann quasi. Und jetzt bin ich Falstaff. Und jetzt darf ich also ungestraft und gut bezahlt meiner Frau auf der Bühne nachsteigen. Und dazu noch mit dieser unglaublichen Musik und dieser auch ganz mehrheitlich sehr, sehr schönen Produktion. Also es ist ein Traum.
Leider ist mein Mann kein Musiker. Mein Mann ist Rechtsanwalt. Also wir arbeiten hoffentlich nie zusammen.
Das ist wahr.
Entweder wird es bei ihm schlecht laufen oder bei mir. Aber wie ist es denn, wenn ihr auf der Bühne gemeinsam seid und man hat mal so ein Seitengespräch? Redet ihr dann über die Kinder oder hast du eigentlich den Herd ausgemacht? Oder seid ihr dann in der Rolle? Bleibt ihr in der Rolle?
Also gut, der Alltag, sprich die Kinder zum Beispiel, die sind nie ganz auszublenden. Und es gibt immer irgendwas, mit dem er auch dann morgens zur Arbeit fährt, irgendein, vielleicht ein Problem oder irgendwas, was bevorsteht, oder bald ist dir Geburtstag oder dann bald ist Weihnachten. Wir müssen mal langsam an die Geschenke denken. Aber es ist nicht so, dass wir jede freie Sekunde auf der Bühne oder auf der Probebühne oder in der Kantine dann darüber reden, sondern dann genießen wir auch das Zusammenarbeiten, die Kollegen, wenn es denn nette sind, und Gott sei Dank sind es mehrheitlich nette, und oder man lästert über den oder jenen und so. Ganz normal, wie man halt sich sonst so auch verhält.
Das klingt, ich kann wirklich sagen, dass so ist die Oper, so ist das Leben auf der Bühne. Und es gibt einen befreundeten Podcast, der genau diese Themen auch behandelt, und der heißt Klassik für Klugscheißer von BR Klassik. Und ich mache sehr gerne Werbung für die Kollegen, denn sie können unglaublich gut mit ihrem Musikwissen prahlen, und sie besprechen Themen wie, welche Drogen im Orchestergraben eingeschmissen werden. Sie sagen auch, was verbindet Pokémon und Tschaikowski. Oder sie behandeln Kriminalfälle in der Klassik. Welche Strukturen verhindern Diversität in der Branche? Und warum hatte Richard Wagner einen Fetisch für Samtunterhosen? Ja, all diese Antworten kriegt ihr beim Podcast Klassik für Klugscheißer jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Toll.
Hörst du eigentlich gerne Podcasts? Oder Radiosendungen?
Wenig. Weil, wenn man natürlich den ganzen Tag, jetzt sagen wir es mal ganz provokativ, Geräusch und Lärm um die Ohren hat, nämlich in Form von Musik und Gesang und die ganze Zeit eigentlich ein Unruheherd oder Teil eines unruhigen Gefildes ist, dann ist irgendwann mal genug für die Ohren, für meine. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich dann Musik höre, zum Beispiel, dann höre ich ganz bewusst irgendwas. Kaum oder eigentlich nie so zum Nebenher. Gut, wenn es was zu arbeiten gibt in der Küche oder sonst irgendwas, dann läuft schon Musik auch hinterher, aber dann sehr bewusst ausgesuchte Musik, nicht irgendein Radiosender. Obwohl ich, wenn ich ins Auto steige zu oder von der Probe fahre, dann, obwohl, nee, das ist, da gibt's auch nicht immer nur zum Beispiel BR Klassik, was ich sehr, sehr gerne höre.
Ich auch.
Oder hier RBB3. Mhm. Das sind halt die beiden Klassiksender, die ich jetzt gerade im Auto eingestellt habe. Das ist schon interessant, weil man manchmal einfach auf Musikstücke kommt, die man entweder schon lange nicht mehr gehört hat oder die auch neu sind. Und da habe ich auch manch Schönes dann auch erfahren oder zu hören bekommen. Aber es ist auf keinen Fall mehr Dauerberieselung oder so. Und dann gibt's natürlich noch ein Leben neben der Bühne, ne? Und das heißt, wenn wir zu Hause sind und dann sind die Kinder da und man ist zusammen zu Hause, dann gibt's viel zu besprechen und dann sitzt man rum.
Hausaufgaben, oder?
Wobei sie Gott sei Dank in der Zwischenzeit in dem Alter sind, dass sie erstens sie selber machen.
Ja.
Und ich muss gestehen, also wenn ich an Mathematik oder Chemie bei unserem Sohn Christian denke, der jetzt 16 wird, da schnalle ich in vielem ab. Komme ich nicht mehr mit. Da bin ich zu lang schon weg.
Lieber Michael, wir sind hier bei Klassik Doppio, ein Podcast, der gute Gespräche über Musik und das Leben mit einem guten Kaffee verbindet. Und ich möchte dir auch heute einen Kaffee anbieten. Und der Kaffee wird offeriert von der Berliner Röststätte und der heißt Sinfonia.
Wow.
Oder? Perfekt für Musiker. Also was darf ich dir heute für einen Kaffee machen?
Es ist schon ein bisschen später und ich bin nur ein Nachmittagstrinker. Aber ich nehme noch, weil ich ein bisschen müde bin, aber mit Freuden jetzt ein Doppio Espresso.
Das mache ich dir.
Danke sehr. Das ist eine Maschine, du.
Oder?
Hallo. Frisch gemahlen ist halt schon, also selbst ich als Nicht-Kenner.
Ist das Beste.
Es ist schon toll. Ja, toll. Also es ist was sehr Sinnliches. Ich finde es immer, auch diese Zeremonien und auch so die Maschine hat natürlich schon was. Also
ich finde ja, in Italien ist diese Bars, wo es diesen Kaffee gibt, die sind so sinnlich irgendwie, oder? Also wenn du in Rom oder so dir einen Espresso bestellst.
Danke dir, Ernest. Und das ist auch gar nichts gegen deutsche Cafés oder Kaffeebars. Und Gott sei Dank hat sich da ja auch enorm viel getan. Aber es ist einfach was anderes in Italien. Wenn ich dort singe, dann gehe ich oft so in den Pausen oder so, dann auch mal kurz nach nebenan. Es hat ja immer irgendwo eine Bar wie Santa Maria, das ist wirklich toll. Das ist.
Ich finde in Italien so herrlich, dass man zum Kaffee steht in diesen Bars. Ja. Und dadurch sind auch, wenn man jemanden zum Kaffee trifft, eine Verabredung hat, weiß man, es kann sich nicht um eine Stunde handeln, sondern es sind dann so kurze Treffen, die mal so 15 Minuten oder so dauern.
Sehr lecker.
Und ist das eine Sinfonie?
Sinfonie.
Ja.
Sinfonie der Sinne. Joi, jetzt könnte man in Schwärmen kommen. Aber ich bin kein, also ich bin kein Kenner und so wie auch kein Weinkenner oder so, sondern es geht nur über die Geschmacksnerven.
Ja.
Entweder ist es gut oder nicht.
Ja.
So wie auch eine Stadt oder eine Landschaft oder so. Das ist alles, kann man alles erklären, aber ich bin ein Bauchmensch, absolut. Also nicht nur physisch, sondern auch sonst. Und
du genießt das Leben. Kochst du auch gerne?
Ja, viel zu wenig. Wir zusammen auch viel zu wenig. Dafür ist das Leben halt manchmal einfach sehr voll. Aber wir versuchen es zu genießen. Ja, das muss man. Das ist, man lernt nie aus zu genießen. Und aber ohne zu philosophisch zu werden, aber man sollte wirklich sehr, sehr bewusst damit umgehen. Auch weil, oh Gott, neulich wieder irgendwelche ganz überraschende Todesfälle waren im nicht bekannten Kreis, aber in unseren Musikerkreisen. Ein Inspizient aus Hamburg, glaube ich, plötzlich, den wir noch im Sommer in Hamburg, in Bayreuth gesehen haben, plötzlich kriegst du die Nachricht von jetzt auf nachher.
Ja.
Noch nicht so alt. Klar, bei den alten Kollegen, wie jetzt gerade Franz Grundheber, den ich sehr verehrt habe, der jetzt auch gerade gehen durfte, der war sehr alt und hat ein erfolgreiches Leben, erfülltes Leben hinter sich gehabt, ist was anderes. Aber wenn so aus der Blüte des Lebens dann rausgerissen wird, dann denkt man schon immer wieder, okay, man weiß nie, was sein wird und du wirst nicht dein ganzes Leben danach umdrehen können. Aber es ist es wirklich wert, bewusster zu leben und auch mit dem Schönen umzugehen, was man hat, sprich zum Beispiel das nächstliegende Familie und Partnerschaft. Und das, und wenn wir dann sowieso so einen unfassbaren Beruf haben dürfen, ausüben dürfen, wie du auch, dann ist das schon also aller Ehren wert und dann sollte man das auch tun.
Du hast ja so eine unfassbare Laufbahn hingelegt. Du hast an allen großen Häusern nicht einmal, sondern mehrmals gesungen, immer wieder eingeladen. Wie viel, würdest du sagen, hat deine, ich finde das Wort Karriere immer so ein bisschen negativ eigentlich, aber wie viel hat dir deine Karriere gegeben auch fürs Privatleben? Also natürlich, du hast deine Frau kennengelernt, ihr habt Kinder, aber es ist, man sagt ja immer, im Beruf nimmt viel, aber der Gesang gibt dir ja auch viel, oder?
Absolut. Also das ist, wenn man das, was man kann und das, was man liebt, zum Beruf machen darf und dann noch so viele Möglichkeiten gestellt bekommt, indem man, es ist nichts dagegen zu sagen, an einem Ort fest zu sein und zum Beispiel als Opernsänger in einem Opernensemble zu sein. Mhm. Ich war 21 Jahre von meinen 36 jetzt immer in Ensembles, die ersten 21 Jahre. Und ich möchte keine Spielzeit missen. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und dann irgendwann, ab 2011, hat sich's einfach nicht mehr ergeben. Die Angebote oder die Angebote für die Festverträge waren nicht mehr so. Und dann bringt es natürlich auch eine gewisse Freiheit. Allerdings muss ich natürlich sagen, es ist einer sicher der familienunfreundlichsten Berufe. Wenn du internationale Karriere machst, und das vor allem im Opernsektor, dann heißt es, du bist viel weg. Bei einem Liederabend bist du 2 Tage weg. Bei der Konzertphase 1-2 Wochen. Bei einer Neuproduktion, einer Opernphase, einer Neuproduktion 6-8.
Plus und Vorstellung immer wieder.
So ist es. Und wenn du dann natürlich, muss es jeder selber handhaben, wie er denkt oder sie, wenn du in Amerika oder in Japan singst, dann kannst du halt nicht mal kurz übers Wochenende heim. Was ich ziemlich viel gemacht habe und auch ein bisschen auf meine Gesundheit hineingehaust habe, jede freie Minute dann nach Hause zu kommen, was ich jetzt gar nicht mehr kann, weil ich einfach, weil mein Körper sich auch regt und meldet und sagt, ich würde jetzt empfehlen, jetzt bleib mal einen Tag da und mach einfach nichts.
Ja.
Und da muss man dann auch drauf hören.
Ich mache immer den Fehler, dass ich sehe, ich habe 48 Stunden keine Probe oder so und dann buche ich mir einen Flug und dann fängt schon an, irgendwie der Flug ist verspätet. Dann geht schon der halbe Tag weg und man kommt erschöpft an, man geht erschöpft und Ja, das ist man so. Hat nichts gemacht, was
das
man wollte.
Das ist so, klar. Und dann, aber man macht es ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil man dann das dringende Bedürfnis hat, nach Hause zu kommen.
Ja, ja, ja.
Zum Partner zum Beispiel.
Wäsche.
Oder zu der Familie. Klar. Auch das, wobei auch da kann man sich dann...
Kann man sich ja nicht.
Es wird zu einer Routine, der Beruf. Und das ist auch sehr negativ besetzt in dem Zusammenhang, aber ich meine es gar nicht so.
Mhm.
Sondern ich meine es eigentlich beinahe positiv im Sinne von, du lernst auch im Laufe der Jahre natürlich viel besser mit Stress umzugehen, mit dem Stress unseres Berufes, den wir enorm haben. Durch Reisen, durch Hotels, durch Wohnungen. Du kommst wohin und weißt gar nicht, ob es gut ist. Manchmal, ich habe schon ein paar Situationen gehabt, wo ich die Tür aufgemacht habe zum Airbnb oder so und dann sie wieder zugemacht habe und mir was Neues gesucht habe.
Ja.
Und manchmal auf den Kosten hocken bleibe, weil die natürlich dann nicht das annehmen,
ja,
dass
ja.
man sagt, oh, das ist aber so und so und so. Das ist alles Stress. Dann natürlich auch der nervliche Stress. Man muss sich immer bewähren. Man kann nicht so ein paar Mal so lala, halbe Kraft nur singen, sondern man muss immer 100% geben. Und wenn es ein, zwei, drei Mal nicht funktioniert, dann wird's knapp. Mit dem Re-Engagement oder das spricht sich dann auch rum. Also wir haben genug Stress. Und trotzdem ist natürlich das, was, also das, ich gehe von mir aus, aber das wirst du sicher auch bestätigen, wenn man dann eine Vorstellung hat, ein Konzert, einen Liederabend und es ist gut gelaufen, er ist erfüllt, das ist unschätzbar, was das einem bringt an Freude, an Ausgeglichenheit, an Bestätigung für einen selber einfach dafür, dass man am richtigen Platz ist und dass man das macht, wo man, was man geschenkt bekam, wie immer man, an was man da glaubt oder so. Das wird mir aber auch im Laufe der Jahre oder wurde mir im Laufe der Jahre immer bewusster, was für ein unglaubliches Geschenk das ist, mit dem man sehr, sehr sorgfältig umgehen muss. Das ist klar.
Wenn du auf die Bühne schreitest, ich habe das auch schon einer anderen Kollegin gefragt, was geht in dir vor, wenn du jetzt zum Liederabend aufs Podium schreitest, die Leute applaudieren, die Tür geht auf, was geht in dir vor, nach all diesen Jahren, wo du das schon machst?
Auf der einen Seite ist es nicht das erste Mal. Und trotzdem ist es, und man geht anders mit Lampenfieber zum Beispiel um. Also ich merke es natürlich daran, wenn ich, sei es bei einem Liederabendprogramm, bei dem Konzertprogramm oder bei der Oper, wenn es eine neue Rolle ist, gehst du ganz anders damit um und rein und rauf auf die Bühne. Lang nicht so sicher, oder ich gehe nur von mir aus. Klar, weil du das noch nie so oft gemacht hast. Ich gebe zu, wenn ich jetzt, was ich gerade hinter mir habe, jetzt Ring des Nibelungen von Wagner oder an Hans Sachs in den Meistersingern oder eine Winterreise oder eine Matthäus-Passion, eine Bach-Solo-Kantate oder ein Elias oder sonst was. Das hört sich jetzt arrogant an, aber das singe ich im Schlaf.
Ja, ja, das hast du so oft
gesungen.
Weil man
so oft das gesungen hat. Und trotzdem, gerade jetzt auch bei den Ringen, ich habe jetzt hier zwei Zyklen wieder gemacht mit Christian Thielemann an der Staatsoper, es hört nie auf, dass ich irgendwas entdecke, wo ich noch mehr dran rumfeile, wo man dann vielleicht den Atembogen besser durchzieht, wo man noch einen besseren Mix findet von 100% Ekstase und doch kontrollierter Gesangstechnik und so. Weil, ja, das macht jeder anders, geht jeder anders damit um. Aber für mich ist das wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wenn das deutlich spürbar nachlässt, dann weiß ich, dann ist meine Zeit gekommen, des Abschieds.
Es gab mal einen Satz, den hat die Gruberova gesagt. Und das war wohl ihr Motto irgendwie, dass auf der Bühne, sie hat gesagt, ich muss es haben und nicht es mich. Würdest du dem zustimmen?
Absolut.
Weil ich finde das so eine gute Beschreibung vom, wie man sich fühlen muss auf der Bühne.
Absolut.
Dass
absolut.
Du in Kontrolle bist, oder?
Schon. Wie gesagt, es muss eine Mischung sein. Ich merke das immer wieder, zum Beispiel in der Walküre, ne? Diesem ist für mich der absolute Höhepunkt im Ring. Als Wotan im dritten Akt nach diesem unglaublichen Streit, den du hast mit deiner Lieblingstochter, die du aber verbannst und verdammst und du wähnst dich im Recht und bist eigentlich der Loser schlechthin und deine Tochter führt dich vor, aber bringt dich auf die Straße der Erkenntnis. Und du gibst dann klein bei, wenn man es provokant sagen will. Und das mündet dann in diesem Wotans Abschied mit diesem Mittelteil, der ja wie ein Schubert-Lied ist. Der augenleuchtendes Paar. Ne? Und du weißt, du musst dein dir liebstes Kind, was dir wahrscheinlich noch lieber ist als deine Frau, musst du von dir lassen, von dir wegschieben, wegsperren, bis der Held kommt. Natürlich ein Tenor, ist ja klar. Aber das, und das ist mit einer Musik und mit einer Innigkeit, boah, das bläst mich jedes Mal weg. Aber du darfst dich nie über eine gewisse Grenze der Emotion begeben, sonst kannst du nicht mehr singen, weil wenn du anfängst zu heulen, was durchaus gerechtfertigt wäre, geht es rein physiologisch dir auf die Stimme und dafür zahlen die Leute nicht.
Ist das dir schon mal passiert, dass du auf der Bühne weinen musstest?
Natürlich. Ja. Oder, also, ja, aber dann, wenn ich das jetzt merke, dann muss ich sofort alle mir zur Verfügung stehende Technik herbeiholen und abrufen, um das wieder wegzukriegen. Weil sonst sammelt sich Sekret an, das tropft dir auf die Stimmbänder, du kiekst und das will niemand hören.
Nee.
Sondern du musst so gut sein, wie nur irgendwie möglich, als vom Gesang her, von der Stimme, so innig, aber auch vom Ausdruck. Aber nie auf Kosten der Gesangstechnik. Das ist halt, das ist unser Job.
Du arbeitest noch an deiner Stimme offenbar. Du übst und du coachst auch dein Repertoire.
Weniger als früher, aber okay. Weil es einfach auch zeitlich nicht mehr geht und meine Lehrer sind zum Teil nicht mehr verfügbar. Josef Metternich lebt schon lange nicht mehr. Rudolf Pirnay ist in London. Ich bin selten in London und so, aber ich zehre von dem Gewesenen.
Kontrollierst du dich selber? Nimmst du dich auf oder geht es wirklich nach Gefühl? Weil zum Beispiel für mich, wenn ich eine Sitzprobe aufnehme, dann kann ich ziemlich gut mit dem Klavierauszug dann am Abend im Hotel oder wo auch immer kontrollieren und lerne dann wahnsinnig viel. Ja. Und ich gehe natürlich auch zur Gesangsstunde oft. Aber wie machst du das?
Also das ist auch ein Produkt der Erfahrung. Wie gesagt, ich bin jetzt, ich glaube, meine 36. Spielzeit. Ich habe 1990 angefangen. Ich sage das deshalb, weil man im Laufe der Zeit dazu lernt, auch sich selber einzuschätzen. Ich habe das immer gemacht, solange sie noch gelebt haben, meine Lehrer, oder wenn ich in London war zum Beispiel, zu Rudolf Pirnay zu gehen. Und weil ich bin so ein Typ, der, wenn jemand von außen mich hört, das hat mir sehr viel gebracht. In der Zwischenzeit merke ich sehr deutlich, wann ich zum Beispiel diese Grenze zwischen Emotion und Technik ein bisschen zugunsten der Emotion verlassen habe und zu Ungunsten der Technik. Und dann weiß ich, Vorsicht, nächstes Mal hier in der Vorbereitung. Es ist nie nur der Moment, sondern es ist immer auch der Weg dorthin. Sei vorsichtiger, spare, wo es geht, ohne den Ausdruck zu verlieren oder sowas. Oder wenn es natürlich dann eine schwierige Phrase ist, ein Intervallsprung oder wenn dir die Harmonie flöten geht, die Intonation, dann natürlich helfen manchmal Aufnahmen. Und ich bin dann auch manchmal total von den Socken, wie scheußlich sich das anhört, obwohl andere das vielleicht gar nicht sagen.
Ja,
man ist
ja
natürlich aber selber das strengste Richter,
ja.
Das ist auch klar. Und dann muss man versuchen, okay, weil, und das ist auch wieder ein Punkt in unserem Geschäft, je länger du dabei bist und je berühmter du bist, umso weniger trauen sich Menschen in unserem Geschäft, dir was zu sagen. Das heißt, natürlich zum Beispiel bei meinem Liedbegleiter, ich habe eines meiner größten Geschenke in meiner Karriere ist das Zusammenarbeiten mit Helmut Deutsch als Liedbegleiter, einer der absolut Koryphäen in diesem Gewerbe. Und der ist auch dann natürlich gnadenlos oder ganz ehrlich zurecht und Gott sei Dank und sagt mir, wenn was irgendwie nicht so ist. Meine Frau ist streng und Gott sei Dank und sagt mir das auch. Aber wenn du zum Beispiel an der Oper bist, da gibt es ja viele Menschen um dich rum in einer Produktion. Sei es Regieassistenten, die oftmals sehr musikalisch sind. Es gibt Korrepetitoren, die Pianistinnen und Pianisten, die die Proben begleiten, die manchmal unglaublich gut sind. Und viele, viele Schüler haben auch große Sänger, die immer wieder dorthin gehen. Und oftmals gehe ich dann zu denen und sage denen, wenn ich merke auch, dass da eine gewisse Vorsicht ist, einem was zu sagen, dann sage ich, also bitte keine Scheu, sagt mir, wir wollen es ja gut haben, ne? Und ich will gut sein. Und manchmal hört man es dann doch nicht, wenn man abgelenkt ist durch Aktion, durch dies und jenes. Und dann geht einem vielleicht mal was raus und dann bin ich ehrlicherweise froh.
Wie empfindest du denn diese, jetzt bist du ja gerade in einer Wiederaufnahme, das heißt wenig Zeit für eine ganze Produktion, die schon besteht, die Kostüme und alles sind schon da, die Bühne eigentlich auch, es geht nur darum, dass ihr eure Wege kennenlernt. Gibt es da Zeit für dich oder für deinen Geschmack genug Zeit für musikalische Proben, dass man wirklich mit dem Dirigenten 1-2 Tage lang probt?
Das hängt natürlich immer von der Disposition eines Opernhauses ab. Und das war jetzt zum Beispiel sehr gut hier an der Staatsoper in Berlin. Das mache ich jetzt zum ersten. Die Produktion habe ich damals mit Barenboim aus der Taufe gehoben, vor einigen Jahren. Habe auch einmal eine Wiederaufnahme gemacht. Jetzt dirigiert es ein wunderbarer Kapellmeister, Giuseppe Mentuccia, Erzmusikant und ganz wunderbar. Und wir fingen die Proben an mit reinen musikalischen Proben. Und das war natürlich toll. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, wirklich einige Falstaffe hinter mich zu bringen, aber bin froh über jeden Impuls, der neu hinzukommt. Und auch Giuseppe hat einige wunderbare Sachen gesagt, die ich absolut verwerten kann und musikalisch einbauen kann in die Interpretation. Und dann probt man natürlich immer wieder. Wir haben sogar Bühnenproben und sogar eine große Bühnenorchesterprobe plus 2 Sitzproben, das heißt nur mit dem Orchester, ohne Aktion, sodass man sich ganz auf die Musik konzentrieren kann. Das ist nicht immer so in einem Repertoire-Theater, wo man manchmal Dinge raushaut, die durchaus noch gewisse Pflege vertragen hätten. Also von dem her ist da Gott sei Dank Zeit da, die Musik zu putzen. Und das macht auch Spaß, weil man gerade bei so einem Meisterwerk, wenn man da viel Zeit hat, um sich sorgfältig drum zu kümmern. Das ist befriedigend, muss ich sagen.
Ich empfinde auch immer, wenn man, gerade auch wenn die szenischen Proben schon ein bisschen fortgeschritten sind, wenn man dann nochmal ein, zwei Tage nur an der Musik arbeitet, dann ergibt sich so vieles, was vielleicht auf der Szene irgendwie hängen geblieben ist, was man nicht verstanden hat. Ich finde das immer, ich hatte das mit Markus Stenz in Ariadne auf Naxos in Venedig, das habe ich für mein Leben schon sehr oft gesungen und der hat wirklich da so dran gefeilt und überhaupt nicht schulmeisterisch, sondern so, dass wir alle eigentlich aus dieser Probe gingen und dachten, wow, also eine Erin Morley, die Zerbinetta ja hoch und runter singt, hat gesagt, okay, jetzt versteht sie das nochmal von einem anderen Standpunkt.
Man ist nie fertig. Es gibt auch nicht nur die Wahrheit. Weil natürlich gibt es Metronomzahlen zum Beispiel. Na, das heißt, diese Dinger da, wo dann steht in den Noten, eine Viertelnote soll jetzt laut dieser Einheitszählung da gleich 60 sein. Also wie eine Sekunde. Ne? Und dann hat man wenn das oftmals vom Original, vom Komponisten ist, dann weiß man, okay, so soll es sein. Und trotzdem bleibt ein Spielraum. Ob das dann 58 oder 56 ja, oder ja. 64, 68 ist oder so, das wäre furchtbar, wenn man sich da sklavisch dran hält. Aber man hat eine gewisse Richtlinie und dann gibt's immer noch wahnsinnig viel dran zu tun. Und das ist wiederum sehr persönlich, sei es vom Dirigenten, sei es auch vom Interpreten, von der Sängerin und vom Sänger. Und oftmals, also ein guter Dirigent ist auch froh, wenn vom Sänger und von der Sängerin auch Impulse kommen. Und die nehmen die auch gerne auf. Es gibt natürlich auch Despoten und so, die das dann irgendwie durchziehen und wo man dann auch schnell merkt, da ist nichts zu holen. Und dann macht man entweder mit oder nicht. Aber in der Regel und hoffentlich meistens ist es andersrum.
Wie sieht denn mit all dieser Erfahrung von dir einen Tag aus, du singst zum Beispiel am Abend Wotan in Rom, das hast du ja gerade vor 2 Wochen, glaube ich, gesungen. Wie sieht so ein perfekter Tag aus, wenn du abends den Wotan singen musst, was ja keine kleine Nummer ist?
In der Zwischenzeit, also plane ich dann, was weiß ich, zum Beispiel ist um 17 Uhr Maske, dann plane ich ein, okay, ich rechne dann zurück. 17 Uhr musst du in die Maske, du musst wach werden. Das heißt, du schläfst vorher. Mal gucken, ob du wirklich schläfst oder ob du nur ausruhst und die Beine hochtust. Sagen wir mal 1,5 Stunden, dann gehe ich vielleicht um 1 oder 1:30 ins Bett, stelle einen Wecker auf 3:30 oder so, gehe dann lange duschen und mich frisch machen und dann um 5 in der Maske zu sein. Wiederum zurückgerechnet, wenn ich um 1:30 ins Bett gehe, dann vielleicht so um 12:30 essen. Was auch immer, nicht zu viel, aber ich habe keine unumstößliche Gesetze oder so, so wie, was weiß ich, ganz früh mal war ich auf Konzertreise und war dann mit einem wunderbaren Kollegen, James Wagner, zusammen, der um Punkt 12 Uhr seine Carbonara essen musste. Aber jeden Konzerttag, das war eisern. Anfangs mutet es einen ein bisschen komisch an, aber in der Zwischenzeit, ganz bald habe ich kapiert, jeder macht es, wie er will oder wie sie will. Und jeder braucht es dann vielleicht auch. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, da war ich Sprecher an der Scala in der Zauberflöte. Und ein ganz wunderbarer Kollege, sagen wir Papageno, der sprach 2 Tage lang nichts vor einer Vorstellung. Das habe ich nicht verstanden, verstehe es auch heute noch nicht, aber das geht mich nichts an. Das ist seine Entscheidung.
Ja,
dafür wäre mir das Leben, ist mir das Leben viel zu kostbar, als 2 Tage lang drauf zu verzichten. Ich besauf mich nicht vor einer Vorstellung oder ich trinke nicht zu viel Kohlensäure.
Ja, genau.
Weil das Publikum zahlt nicht, dass sie angerülpst werden, für schöne produzierte Töne oder so. Aber ansonsten hat jeder so seinen Ritus und ja.
Brauchst du die Souffleure in der Oper? Fürs Publikum, ich erkläre das, man sieht auf die Bühne und dann ist in der Mitte der Bühne ist da ein kleiner, so eine Erhebung und da sitzt eine wunderbare Person jeweils drinnen. Oft gibt es das auch schon gar nicht mehr. Und die flüstern einem den Text zu oder dirigieren zum Teil sogar mit, wenn man den Dirigenten nicht sehen kann. Brauchst du diesen Kasten?
Ich würde 100% dafür plädieren, es gibt keine Produktion ohne Souffleurkasten. Sei ästhetisch die Produktion, wie sie will. Das ist unabdingbarer Teil der Produktion, weil natürlich sollen die Sängerinnen und die Sänger so perfekt studiert sein und so souverän im Umgang mit dem Notentext, dass sie ihn oder sie nicht brauchen. Aber wir sind keine Maschinen. Und es kann was passieren. Was weiß ich, dir rutscht die halbe Perücke runter, du bist kurz abgelenkt oder was weiß ich, irgendwas und du hast einen Blackout. Das ist ein ganz verdammt schwerer Beruf. Und da trifft man auch manchmal auf eher unterbelichtete Objekte, Subjekte dieser Personen, die nicht so wunderbar sind, leider. Die gucken einen dann bloß groß an und du guckst sie an und sie denken, was will er denn? Und wie so, Text, Text oder so. Also da gibt's auch Stories, ich sag dir, furchtbar. Aber und die Guten, die sind halt immer da und die müssen abspüren in einem Bruchteil einer Sekunde. Und schon ist zu spät oder und so. Ne? Und also da gab's auch ganz berühmte Kolleginnen und Kollegen, die haben zum Teil dann ihre Souffleusen mitgenommen. Habe ich in Zürich gehabt. Ich war 8 Jahre lang im wunderbaren Ensemble in Zürich. Und da gab es einen fantastischen Souffleur zum Beispiel. Jochen Rieder heißt der. Der ist in der Zwischenzeit auch ein sehr guter Dirigent. Der war so gut, dass, Gott hab ihn sehr selig, Peter Seifert ihn zum Teil mitgenommen hat, nach Paris oder nach was weiß ich wo. Der sagte, ich brauche den Jochen, wenn ich da oben Stolzing singe, ich will, dass der Jochen da unten sitzt. Und wahrscheinlich haben sie zum Teil den sogar selber bezahlt oder so. Das verstehe ich vollkommen, dass man diese Sicherheit hat, auch wenn man sie dann nicht braucht. Unser Job ist stressig, haben wir schon mal gesagt.
Du singst ja auch viel Lied, du hast wunderbare Lieder-CDs gemacht. Beim Liederabend gibt es ja dieses große Thema, auswendig oder mit Noten. Und da gibt es keinen Souffleur. Wie machst du das? Und wenn du dazu beantworten könntest, hat das etwas mit künstlerischer Qualität zu tun, wenn man mit Noten einen Liederabend singt?
Ganz schwere Frage, aber eigentlich leicht zu beantworten. Ich finde, und da muss ich mich selber an der Nase packen, weil ich es nicht mehr tue, man sollte Lieder auswendig singen. Absolut. Ich mache es mit der Winterreise, die habe ich so oft gesungen, die habe ich auswendig drin, im Körper, in den Stimmbändern, in den Muskeln, überall. Aber leider alles andere singe ich von Noten. Das heißt nicht, dass die Liederabende nicht gut sind. Aber du bist abgelenkt. Du hast die Noten und guckst dann doch irgendwo rein. So wie du im Konzert oftmals, eigentlich habe ich den Elias auch auswendig drauf. Und trotzdem, auch weil es so Usus ist oftmals, dass man im Konzert Noten in der Hand hat,
hat
man sie halt und dann guckt man doch manchmal rein.
Ja.
Brahms Requiem, kennst du?
Geht auch, auswendig
geht
eigentlich.
Geht eigentlich sofort. Und es gibt auch viele Konzerte, wo Kolleginnen und Kollegen das dann auch machen.
Wobei, ich habe es kürzlich bei Beethoven 9, habe ich es auswendig gesungen und dann habe ich habe nicht falsch gesungen, aber ich habe gezögert kurz, sondern lasst uns und ich war ganz kurz unsicher, in welche Richtung es geht.
Verstehe
ob schon
vollkommen.
Runter, da, da, da,
ja,
oder?
Ja, 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 ja.
Und der Dirigent Dominik Limburg von der Deutschen Oper schaut mich an und sein Blick war wirklich für eine halbe Sekunde, oh mein Gott, was macht er jetzt? Und so, dann lass uns. Und da habe ich schnell die Noten wieder weg. Ich dachte, wenn ich jetzt Freude, schöner Götterfunke auch zögere.
Das wäre gar nicht. So ist es aber. Das ist halt, ja, also wie gesagt, man sollte diese Barriere zwischen Publikum, wenn man es ganz hochtrabend sagt, zwischen sich und dem Publikum beiseite lassen. Und man ist dann auch freier. Wir sind nicht auf der Opernbühne und trotzdem sind die Lieder ja oftmals, nicht nur bei der Winterreise, die 24 kleinen Kurzopern, es ist immer was sehr Dramatisches und was Aufgewühltes, auch wenn es ganz leise und verhalten ist, es hat immer Inhalt, den man vermitteln will und das ist besser ohne Noten, klar. Aber ich mache, weißt du, wenn ich es prozentual sagen müsste, wahrscheinlich 90% Oper, 5% Lied, 5% Konzert. Und das ist natürlich, bin ich ganz unglücklich drüber. Aber eigentlich beklage ich mich nicht, weil ich habe nichts zu beklagen. Ich habe alles, was ich will. Aber ich hätte gern viel mehr Konzert und viel mehr Lied. Aber die Zeit ist begrenzt. Und wie gesagt, es gibt noch was anderes als das Singen.
Was hast du denn für Lieblingslieder außer der Winterreise? Gibt's Lieder, die du einfach wahnsinnig gerne singst?
Wolf Mörike zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele. An die Geliebte ist ein unfassbar schönes. Schubert, mit dem ich am Anfang große Probleme hatte, weil er in seiner Schlichtheit und Pureness hat mich an den Rand des Stimmbandnotens gebracht. Schumann, Wolf oder so, der Brahms, da kann man losdonnern, irgendwie, in Anführungszeichen. Ja. Und Schubert ist so clean und so klar. Da habe ich lang gebraucht und jetzt natürlich, wenn ich dann allein dieses abgedroschene, aber so unglaublich schöne an die Musik zum Beispiel ist etwas, oder auch, weil ich habe es meinen Kindern oftmals vorgesungen, das Wiegenlied von Brahms, Himmel geht auf. Und da gibt es viele Sachen, viele, viele.
Ich finde interessant, was du sagst mit dem Clean oder von Pure von Schubert. Das ist, wenn ich einen Liederabend mit Schubert beginne, habe ich so Angst davor. Und oft habe ich mit so Wandererlieder begonnen. Ja, an den Mond gibt es ja verschiedene Vertonungen. Ja. Füllest wieder Busch. Das ist ja eigentlich rezitativisch fast. Aber man muss trotzdem hoch. Und man darf nicht zu viel. Und man muss trotzdem stützen. Aber wenn man zu sehr stützt, dann sagen die, das ist wieder der Opernsänger, der hier mal einen Liederabend singt. Total schwer, immer die Leute glücklich zu machen.
Aber das ist wirklich genau, da sprichst du aber auch was an. Es gibt auch da in der Bewertung oder im Rezensieren keine Wahrheit. Es war sehr interessant. Ich machte mal einen Liederabend in München und am Tag vorher oder danach war Ian Bostwich da und hat auch eingegeben. Und dann gab es am Tag drauf in der Süddeutschen beide Rezensionen nebeneinander. Damals habe ich mir noch viel mehr aus Kritiken oder so gemacht, weil die war dann wohlwollend mir gegenüber. Aber auch in dem direkten Vergleich zu Ian Bostwich, der ein absolut toller, großer Sänger ist, auch Opernsänger, aber natürlich auch vor allem durch sein Liedsingen und durch sein Wissen, Bücher und so auch bekannt wurde. Und der ganz anders Lieder singt als ich, mal davon abgesehen, dass er Tenor ist und ich Bariton, hieß es halt ja bei mir, ja nein, sehr schön und interessant und erfüllt, aber halt doch ein bisschen zu opernhaft. Wer will das beurteilen, was wie opernhaft ist und wie man ein dramatisches Lied von wem auch immer dann singen soll. Das gibt's keine.
Mit Betonung auf dramatisch, ja.
Hallo. Und das habe ich dann aber auch gelernt, aber auch jetzt im Laufe der Zeit, man muss natürlich lernen, zu sich zu kommen und zu sich zu stehen. Und mit dem, was man hat, mit dem Material, was man hat, überzeugen zu wollen. Nicht singen wollen wie. Na, es gab Kolleginnen und Kollegen oder vor allem Kollegen, die, Gott hab ihn sehr selig, Herrn Fischer-Dieskau zu kopieren versuchten. Oder auch Hermann Prey. Nur es gibt keine zwei gleichen Stimmen. Jede Stimme ist ein Unikum. Und wenn man versucht, habe das auch mal ich war in Stuttgart, bin da groß geworden, an der Hochschule gab es eine sehr tolle Sängerin, Silvia Gesti, eine Ungarin, die eine fantastische Opernsängerin war. Ob sie das gewollt hat oder nicht, aber ganz viele Sängerinnen vor allem versuchten sie zu kopieren. Und die meisten blieben auf der Strecke, weil das letztendlich nicht überzeugend ist. Und es gab einen berühmten Sänger, der klang auch die ganze Zeit wie Fischer-Dieskau. Und erst als er sich davon befreit hat, ging auch seine Karriere dann plötzlich ab wie eine Rakete, weil er dann plötzlich er selber war, so interpretiere ich das. Er war vorher auch gut, weil er die technische Finesse und alles hat. Aber er war nicht er selber. Und das würde ich, wenn ich unterrichten würde, immer versuchen, den Leuten beizubringen. Arbeitet dran, dass ihr selbst seid. Weil nur das transportiert sich dann auch für die Leute. Und das macht sie interessant. Dann sagt man auch, oh, das ist, ja natürlich, das ist der oder die. Und nicht, ja, das klingt wie der oder die. Nicht gut.
Du hast gerade vorhin angetönt, deine Frau ist streng.
Gott sei Dank.
Singt ihr zu Hause auch zusammen? Einfach so an einem Samstagabend, wenn ihr mal keine Vorstellung habt?
Zusammen daheim?
Ja, Duette.
Entschuldigung.
Hausmusik.
Entschuldigung. So weit kommt's noch. Wir sind froh, wenn wir dann nicht singen müssen. Nee. Wir singen natürlich an Weihnachten mit den Kindern Weihnachtslieder oder sowas. Aber nein. Wenn wir je irgendwie zusammen auftreten und dann, wir haben ganz einige Vorstellungen Fliegende Holländer gemacht, was auch ein Traum ist. Ne?
Gerade für euch.
Eben. Und das war, und dann natürlich Arabella von Richard Strauss. Das ist, also das ist das Höchste, was es eigentlich, ich sage es von mir aus, für uns beide gibt, weil das ist unser Leben auf der Bühne quasi. Leider auch mit allen negativen Begleiterscheinungen für die Herren der Schöpfung, die ja immer die Blöderen sind, aber so ist es halt. aber das ist so traumhaft und in dem großen Liebesduett am Anfang vom zweiten Akt, was dann mündet in diesem und du sollst mein Gebieter sein und so, da muss ich auch höllisch aufpassen, nicht loszuheulen. Wenn du dann mit deinem anderen Part, deinem anderen Teil bist und dann noch diese Worte singst und diese Melodien, in Düsseldorf haben wir es einmal zusammen gemacht und dann knieten wir dann nebeneinander und hielten uns an der Hand. Da wurde das Opernhaus feucht, das sage ich dir.
Da ist das, also Flöhr rausgegangen.
Das war toll, aber das ist der Gipfel, das ist klar.
Warum ich gefragt habe, ob er zu Hause singt. Ich habe bei Edith Wiens studiert und Edith Wiens Schwägerin ist ja Edda Moser. Und ich habe mir immer überlegt, wie das, ob das an so einem Sängerhaushalt, ob die dann an Weihnachten den Sopranistinnen-Wettbewerb gemacht haben.
Ja, wer weiß. Aber
stelle ich mir immer sehr spannend vor.
Aber ich glaube, es gibt da einige Paare, wie ich schon angesprochen habe, Peter Seifert und Petra Maria Schnitzer, Thomas Stewart und Evelyn Lear, Fischer Dieskau und Varadi. Und so gibt es ja viele Paare. Mein geliebter erster Lehrer Josef Metternich, dessen Frau war auch Sopranistin, Berliner Sopranistin. Ich glaube nicht, dass die zu Hause so aus Spaß an der Freude hätte, um irgendwas zu lernen. Das schon, also wenn man dann eine neue Opernpartie studiert oder so, dann haben wir schon auch mal daheim Teile aus dem großen Holländer-Duett gesungen, meine Frau und ich, oder aus Arabella, oder dass man wieder was abphrasiert oder jetzt auch im Falstaff, wo es ein, zwei Duettstellen gibt, um es zu repetieren oder neu zu lernen. Das schon, aber nicht sonst.
Und wie gehst du neue Partien an? Oder gibt es überhaupt etwas, was du singst, was du noch nie gesungen hast? Weil du hast so viel schon gesungen. Gibt es, dein Agent ruft an und sagt, XY, hast du das schon mal gesungen? Und du sagst nein.
Es gab Anfragen für Partien. Guck, ich bin jetzt 65. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch singe. Ich habe Verträge für die nächsten 4-5 Jahre bisher. Und wenn jetzt Anfragen kommen, eigentlich müssen wir nicht drüber reden, aber eigentlich muss ich jedes Mal sagen, ich nehme es mit Freuden an, weil noch kann ich singen. Was nächste Woche ist, was nächstes Jahr ist, was geschweige denn in 4 Jahren ist, weiß ich nicht. Wenn es noch geht, bin ich dabei. Es gibt noch zig Partien, die ich allein im Opernrepertoire nie gesungen habe. Allein im italienischen Fach. Leider. Das ist, da könnten wir wieder einen Abend drüber reden. Man wird in Schubladen gesteckt und mir hat natürlich ein ziemlich entscheidender Moment war 2007 mein Bayreuth-Debüt als Beckmesser in Katharina Wagners Meistersingerproduktion, weil das ein Ort ist, wo du viel mehr im Fokus bist als sonst. Dann gucken die Leute drauf und dann bist du plötzlich im deutschen Fach.
Ja.
Deutsches Fach heißt Wagner, Strauss, vielleicht noch ein bisschen Klassik mit Weber und so. Und dann wirst du da öfters gebucht. Und das hat mir aber viele Sachen verwehrt im italienischen Fach. Viele sagen auch, ein Deutscher kann doch nicht Italienisch singen. Das gibt's immer noch. Das
sagen die mir immer.
Natürlich. Und das ist eine Frechheit.
Ja.
Nichts gegen Engländer, nichts gegen Amerikaner. Aber ich habe das aus dem Mund von berühmten Chefs gehört. Als ich fragte mal, ich sang dort Heerrufer und bewarb mich oder habe dann gefragt, ich würde wahnsinnig gern Onegin singen. Nein. Da holen wir die Russen. Okay. Dann gib mir doch bitte schön einen Don Giovanni oder so. Nein. Mozart. Nee, andersrum. Ich würde gerne einen Marcello singen in Bohème. Nein. Die Italiener. Okay, dann gib mir wenigstens einen Don Giovanni oder so. Ja. Nee, dann nehmen wir doch lieber die Amerikaner oder Engländer, die haben die neutraleren Stimmen. Ich meine, da fiel mir nichts mehr ein.
Was kannst du dann singen?
Also das ist aber auch das, hängt wieder ab von Leuten, die dir wohlgesinnt sind oder nicht. Und ich habe das Glück gehabt, dass dann Leute an der Met oder in London waren, die mir dann, dort habe ich Scarpia Amonasro und was weiß ich was gesungen, Gott sei Dank. Aber mit dort fehlen mir noch viele, ich hätte nicht viel lieber, ich beklage mich über keine Rollen, die ich gesungen habe, aber ich hätte gern noch mal ein Posa mehr oder auch mal ein Rigoletto, ein Macbeth, ein Iago oder sowas gesungen.
Onegin hast du nie gesungen?
Doch, habe ich. Ich habe so eine gewisse russische Phase gehabt. Ich war 8 Jahre lang in Zürich im Ensemble, habe das große Glück gehabt unter Alexander Pereira, seiner Ägide, die wirklich groß war, was man auch immer sonst sagen mag, aber er war wirklich ein großer Theatermensch. Damals war Wladimir Fedoseev ganz oft da. Ein ganz wunderbarer, toller Dirigent, ein Urrusse. Und mit dem habe ich 3 russische Opern gemacht. Onegin, dann den Jeletzki in Pikdam und noch den Shaklovity in Chovanschina.
Ah ja.
Ich stand mit Nikolai Giaurov auf der Bühne. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das war der alte russische Priester da oder der da in Chovanschina vorkam, zusammen mit Matti Salmin. Boah! Und dann noch diese Musik und Fedo am Pult. Also da hatte ich großes Glück, auch wenn es schwer war, weil ich spreche kein Wort Russisch.
Einer meiner großen Träume ist, Eugen Onegin zu singen, weil ich liebe diese Oper und dieses Ende. Also es ist so, für mich immer, wenn ich dran denke, Gänsehaut. Und ich fange immer wieder an zu lernen mit phonetischer Schrift, aber es ist so viel Arbeit und ich denke mir immer, solange die Anfrage nicht da ist.
Aber sag deinem Agenten, er soll danach gucken, weil das ist mit was vom Größten. Also wenn man
diese Musik.
Weiß auch nicht, Tschaikowski haut mich jedes Mal weg. Ja. Jedes Mal, wenn ich 6. Sinfonie höre, 4. Satz, ich fange gleich an zu heulen. Vor allem nach dem 3. Satz. Und dann kommt dieser 4. Satz, der haut dich so weg. Und es geht dir so rein, auch wenn du weißt um das Leben von Tschaikowski. Aber genau das ist es so mit Eugen Onegin. Also, boah, was für ein Stück. Und wie verzweifelt es und wie toll diese Dramatik ist. Ne? Er lässt diese junge, ihn über alles liebende Frau abblitzen wie noch was. Und als er dann will, sagt sie dann halt, ne, tut mir leid, ist zu spät. Und das mit der Musik, boah. Also ich wünsche dir von Herzen, dass du das machen kannst. Das ist unsagbar schön.
Was war deine erste Partie?
Admiral Lefort in Zar und Zimmermann.
In Mannheim?
Nein, vorher. Ich wurde in Stuttgart groß und habe in Chören gesungen, was unabdingbar und sehr bildend war, ohne dass ich es wusste, weil ich musste auch dann Solo-Sachen singen. Ich war Gründungsmitglied der neuen Vokalsolisten Stuttgart.
Ah.
Dieses eines oder das führende Ensemble für neue Musik heutzutage weltweit. Und das habe ich mitgegründet, damals mit Manfred Schreier und Christine Fischer, die jetzt die Managerin von dem ganzen Ensemble, den Ensembles ist. Und wir waren damals im Chor bei Manfred Schreier in Stuttgart, im Markus-Vokal-Ensemble. Und wir waren sehr befreundet und haben das mitgegründet. Und das war mit einer der ersten Stufen zum Solisten. Weil in der neuen Musik musst du ja Sachen machen, da darf man gar nicht nachdenken. Entweder du überlebst oder nicht.
Ja.
Und da muss man sehr komische Sachen machen zum Teil. Aber ich habe es überlebt und es war eine gute Schule. Und dann in Stuttgart gab es ja viele, viele Ensembles, unter anderem auch von Robert Bosch, dieser großen Firma, gab es Chor und Orchester und die hatten ein Jubiläum und der damalige Dirigierprof der Stuttgarter Musikhochschule, Dieter Kurz, der die Ensembles dort hatte, machte Zar und Zimmermann, szenisch. Ich hatte Lust, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und das ist eine kleine Partie, eine von den kleineren Partien in Zar und Zimmermann. Aber das war spannend, da zum ersten Mal dann so die Luft zu schnuppern und da sich auch zu bewegen. Ich meine, auf der Bühne, das musst du ja erst mal machen. Und so, das ist schon eine Art von sich produzieren. Da, ich kenne viele, viele tolle, tolle Sänger und Sängerinnen, die locker das stimmliche Material gehabt hätten für eine große Opernkarriere, aber nicht die Nerven und nicht die Art in sich, sich da hinzustellen und manchmal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runterzulassen.
Musst aber das ja ist ein bisschen so eigentlich, das wenn man so vor 2000 Leuten steht und...
Du darfst keine Hemmungen mehr haben. Das heißt nicht, dass du alles machen sollst, was man von dir verlangt. Aber du darfst keine Hemmungen spüren.
Ja.
Und du musst dich auch mal dann ganz weit aus dem Fenster lehnen und vielleicht was machen, was du sonst dir noch nie vorgestellt hast. Aber das gehört dazu. Und dann ist es auch, das kann wahnsinnig spannend sein, was man dann manchmal, wenn man rückblickt, bemerkt, was man alles von sich gegeben hat oder gemacht hat. Also ich fand es spannend.
Was trinkst du am liebsten nach einer Vorstellung?
Man ist ähnlich wie wenn man jetzt ein Haus renoviert hat, so durstig, dass man, und man trinkt den ganzen Abend Wasser, also ich zumindest,
ja.
Dann so ein Schluck Bier, kaltes Bier, ist toll. Obwohl ich kaum mehr Alkohol trinke, aber irgendwie ist es befriedigend. Und dann, aber wie gesagt, ich trinke immer weniger Alkohol, ich weiß nicht warum, aber ich vermisse es auch nicht. Wenn man dann mal gesellig sitzt und dann doch bei einem Grappa landet, dann haut es dann dementsprechend rein. Aber ist okay. Das.
Ich finde schon, wenn man so eine lange Oper macht, aber wie Zauberflöte, die ja dann sich sehr zieht, und man weiß, man hat, es kann ja auch ein alkoholfreies Bier sein, aber so dieses kühle, leckere Getränk, was in der Kantine wartet, hat schon einen Vorteil.
Alkoholfreies Bier ist ein Widerspruch in sich, finde ich. Irgendwie. Aber jeder sagt dann, hey, nein, hast du schon... Hier darf man Product Placement machen irgendwie. Das Jever ist toll oder hier das Paulaner alkoholfrei ist ganz toll oder so. Also ja.
Na, es weißt du was, die Elsa 30, die trinkt nach jeder Vorstellung ein großes Weizen alkoholfrei. Und wir waren jetzt gerade Pamina Papageno und da habe ich das auf der Bühne immer dem Publikum gesagt. Ach, hier ist die Pamina ja. Und sag mal, bist du die, die immer ein alkoholfreies Weizen bestellt? Und die war dann immer so.
Ist das süß. Wow.
Und das ist tatsächlich, das beruhigt die Stimme irgendwie, wenn man gerade viel gesungen hat und die zwitschert am nächsten Tag einfach weiter.
Aber da habe ich schon Kolleginnen erlebt, wo man auch denkt, manche rauchend, was man ganz selten erlebt.
Ja.
Aber, oder dann auch hier da plötzlich an irgendwas und nicht an irgendwas hängen, sondern die trinken irgendwas, jeder wie es ihm und ihr gut tut. Also da gibt's, darf man niemand verurteilen, sondern jeder macht.
Jetzt bist du mit einer Schweizerin verheiratet. Sie hat ja schon ein bisschen über die Akzente und Dialekte gesprochen. Oh. Übrigens, also von deiner Frau, die ist ja eine Unterhalterin. Ich wusste immer, dass sie sympathisch ist und dass ich sie schätze und so. Aber die ist ja sowas von lustig. Kannst du auch so gut wie sie Dialekte nachmachen? Oder?
Ich traue mich auch nicht. Also sie ist, also ich bin Schwabe, wie man ja verhohlen merkt. Das ist auch manchmal schwierig. Also ich hoffe, dass man es nicht auf der Bühne merkt. Und sie mag Schwäbisch nicht.
Das hat sie hier.
Wir sind trotzdem 18 Jahre zusammen.
Das hat sie hier erzählt.
Ich weiß. Ist okay, es sei ihr. Ich mag andere Dialekte auch mehr. Aber komischerweise ist auch Schwäbisch mit der einzige Dialekt, den sie nicht so gut kann. Immer wenn sie mich aufziehen will oder wenn sie ein bisschen zwicken will, dann redet sie plötzlich Schwäbisch. Das dann erwacht so ein bisschen der Lokalpatriotismus in mir, aber nur ganz schwach. aber sonst ist sie wirklich saukomisch und sie kann, und das haut sie auch immer wieder die Leute um, wenn sie dann plötzlich in breitesten Dialekten daherkommt. Wunderbar, ganz herrlich.
Ja, das war wirklich, in dieser Folge habe ich so viel gelacht. Ich glaube, Robert, unser Tonmeister, musste ganz viel rausschneiden, weil ich konnte mich kaum mehr halten. Und kürzlich schreibt mir ein Zuhörer des Podcasts, er hätte diese Folge im Fitnesscenter auf einer Maschine gehört und so gelacht, dass ihm das Handy aus der Hand geflogen. Also deine Frau ist wirklich Unterhalterin.
Ja, das ist sie. Und sie hat ja dann sicher die Story von der Zauberflöte in Paris erzählt.
Ja.
Das war mit was vom Größten, was ich jemals erlebt habe. Ich war zwar bei der Szene nicht auf der Bühne oder kam erst später, aber habe sie mitbekommen und diese Reaktion vom René Pape, unserem geschätzten Basskollegen und auch José Van Damme, einer meiner geliebtesten Kollegen, unbezahlbar, wie die alle sehr erstaunt waren. Und das Witzige war ja, 2800 Menschen haben nichts kapiert in Paris.
Ja, aber das ist das Beste.
Wir haben uns weggeschmissen vor Lachen.
Ja.
Es war wirklich sehr lustig. Ja.
Mir ist einmal so ein Versprecher auf der Bühne passiert, der nur für die Bühne lustig war. Weil ich sagte zu Rosalinde, die kommt rein und ist, ich bin in Rage, die ist mein Mann und dann noch mit einer anderen Frau. Und ich muss so sagen, Frau von Eisenstein, morgen wird es richtig krachen, aber heute verderben Sie dem Prinzen seine Party, muss ich sagen. Und ich sage, verderben Sie dem Prinzen seine Gefängnisstrafe nicht.
Ach du jemine.
Und es kam aus mir raus und ich wusste nicht, woher kam dieses Wort. Und ich sah hoch in die Loge und dann der Intendant hat so gemacht. Und ich sage, und es ist nicht, sind nicht mal die gleichen Buchstaben. Nee. Es ist komplett. Und sie sagte, die Gefängnisstrafe, ach so. Und für uns war das super komisch. Und Publikum dachte, ja, das ist eine neue Textfassung, wunderbar. Klar.
Unfassbar. Aber das sind so Momente, das ist, sie hat in der gleichen Vorstellung oder in einer dieser Vorstellungen Zauberflöte, das muss ich noch schön erzählen, weil es wirklich so sauglatt war. Ich hatte 10 Vorstellungen, Gabriela 17. Und bei meiner 10. Vorstellung mit diesen beiden wunderbaren Kolleginnen, Annika Schlicht und Frau Weißmann, die fragten sie dann, wie können wir den Michi reinlegen? Können wir den reinlegen? Bei der letzten Vorstellung. Dann hat sie gesagt, nee, über mich, das, ich bin so erfahren, das bringt mich nichts außer aus dem Tritt. Jetzt gibt's diesen Dialog Tamino Papageno. Ne? Und am Schluss fragt er dann, oh, die Schlange, hast du die Schlange erwürgt? Ich sage, ja, ich bin in meinem ganzen Leben nie so stark gewesen wie heute. Dann kommt aus dem Off Papageno von den drei Damen. Okay, wir kommen dahin, ich bin in meinem ganzen Leben nie so stark gewesen. Michael. Pavlo Breslik war mein Tamino. Oh, er guckt mich an, ich schaue ihn an. Wirklich so, in Paris, gut, das hat niemand gemerkt, aber... und dann macht er weiter, geht aber im Dialog 2 Minuten zurück. Von was lebst du? Eigentlich von Essen und Trinken. Da sage ich, nein, du musst jetzt eigentlich fragen, wer sind die Damen? Ja. Und ich sage, und dann würde ich dir sagen, und der Dirigent, so wie du gerade eben auch, hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Der Obertitelmensch kam völlig draus. Es war, wir brauchten einige Sekunden, um wieder reinzukommen. Aber, und du musst dann selber, darfst natürlich nicht lachen. Du kommst unter Stress, weil du musst es natürlich wieder irgendwie gerade biegen. Es war so sauglatt. Also... ewig unvergessen.
Ich muss mich ja bei solchen Dialogen immer vorher in der Garderobe mit Tamino einmal unterhalten.
Ja, klar.
Weil wenn man so eine Woche zwischen so einer Vorstellung hat dann, und man singt vielleicht noch ein anderes Stück, dann gibt es so diese Sekunden, wo sich beide anschauen und niemand weiß, was kommt.
Ganz, da muss man fit sein, um dann vielleicht auch irgendwie zu improvisieren. Das ist manchmal gar nicht so einfach.
Das habe ich jetzt, ich habe eine Produktion mit Rolando Villason gemacht und der improvisiert ja so unglaublich gut, dass man eigentlich nicht proben muss. Also mit dem Fledermaus ist wirklich die Ballszene und man weiß, er spricht und jetzt kommt, es kommt jetzt einfach Informationen, da kommt noch ein mexikanischer Witz und Gabrielito da, Rosalinde da und ich weiß nicht, Chiquita und so und man muss einfach reagieren. Und dieses Gelbri, Mon ami, wo die diesen Franzosenwitz machen, den haben die so in die Länge gezogen und ich bin dann immer irgendwann rein so, ich sehe, die Herren sind richtig gute Freunde geworden und dann weiter so. Aber man kann von so jemandem so viel lernen. Oh, ja. Ich habe da so viel gelernt an Spontanität auch. Wir haben eine Rubrik hier bei Classic Doppio, die heißt Classic Doppio Speed. Ich sage dir ein Wort, ein Name oder ein Begriff und du darfst nur mit einem Ausdruck, einem Wort reagieren.
Hoffentlich blamiere ich mich nicht. Also gut.
Aber wir haben keine Stoppuhr. Vielleicht ab der 11. Folge machen wir das mit einer
noch mit mehr Stress.
Dann laden wir erstmal einen Bratschisten ein.
Du sag ich's, ich bin Bratschist.
Also. Ich auch.
Sehr gut. Also,
Classic Doppio Speed. Wecker.
Zu früh.
Flughafen.
Stress.
Auto.
Stau.
Rotwein. Lampenfieber.
Oh, zu viel.
Theaterkantine.
Sehr gemischt.
Sopranistin.
Die Beste.
Verachtet mir die Meister nicht.
Der Gipfel.
Amphortas, die Wunde.
Fängt schon an zu riechen. Nein, groß. Halber Gottesdienst.
Gianni Schicchi.
Ach, pur Komödie.
Currywurst.
Wow, lecker.
Jetzt haben wir ganz viel über dein Leben gesprochen, über was du schon erlebt hast. Wenn du noch in die Zukunft schaust, gibt es einen Wunsch oder mehrere Wünsche, die du noch hast? Weil du hast ein so erfülltes Bühnen- und Privatleben geführt und führst es.
Ich will gesund bleiben. Das ist auf alle Fälle. Ich habe so einige Zipperlein und die muss ich unter Kontrolle kriegen. Die Knochen, auch ein Tribut an 36 Jahre ungebremstes Bühnentierverhalten. Dann dazu ein bisschen genetisch veranlagt, so mit den Knochen, die Knie und die Arthrose in den Schultern und so. Soll nicht klagen sein, aber es ist ein bisschen lästig, weil es ein bisschen schon auch beeinträchtigt die Lebensqualität. Und ich habe noch viel vor, auch fernab von der Bühne. Meine geliebte Frau startet gerade durch und da will ich noch viel miterleben, auch nur als Begleiter und als Zuhörer. Ich möchte unsere Kinder noch lange begleiten, freue mich aufs. Ich habe aus meiner ersten Ehe zwei große Töchter. Die erste Hochzeit steht an nächstes Jahr. Irgendwann kommt der erste Opa-Zustand sicher und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich will das Leben schon noch genießen. Es gibt so viel Schönes, gar nicht nur jetzt Aufregendes oder sonst, sondern einfach zu zweit mit meiner Frau noch viel, viel, viel Schönes erleben. Auswärts und daheim, aufregend und ganz entspannt, einfach erfüllt.
Ich habe das einmal die Geigerin Antje Weithas in diesem Podcast gefragt. Für was möchtest du erinnert sein? Was gibt es etwas, was du hoffst, für das stehst du? Für das steht die Marke Michael Volle?
Natürlich, als Sänger will man, als auch wegen seiner Stimme, in Erinnerung bleiben. Aber, wie gesagt, es ist vor allem Oper. Wobei auch Lied und Konzert ist sehr erfüllt von Ausdruck und Emotion. Und das Schönste wäre, wenn die Leute mich in Erinnerung behalten als jemand, der ihnen was vermitteln konnte an der Schönheit dieser Rollen oder an den Inhalten einer Figur oder eines Liederzykluses oder einer Bachkantate oder so. Das ist, ja.
Das finde ich das Beeindruckende an deinem Werdegang, wirklich. Du singst Bach genauso gut wie Wagner. Und das hat mir immer meine Deutschaussprachelehrerin Marianne Barrett an der Juilliard School
Marianne.
Vorgepredigt. Die hat mir immer gesagt mit ihrer tiefen Stimme, Aeneas, du musst dir anhören, Michael Volle. Volle musst du anhören. So musst du singen, Aeneas. Und das hat mich wirklich als Student wahnsinnig beeindruckt, dass du diesen Spagat, der wirklich über Jahrhunderte, nach Wagner geht es ja noch viel weiter, dein Repertoire, aber sozusagen das Oben und das Unten schaffst du zu vereinen. Das ist sehr beeindruckend.
Also ich bin württembergischer Pfarrersohn. Ich bin groß geworden mit Kirchenmusik. Und das ist sicher ein Grund, warum das mir so wichtig war. Das habe ich nicht unbedingt jetzt im Gesangsunterricht so vermittelt bekommen, aber ich wurde damit groß, mit Oratorium. Lied kam viel, viel später. Und natürlich ist Oratorium und Kantaten und so, die sind natürlich auch bestimmt durchs Wort. Wobei ich absolut dafür eintrete, natürlich, wir singen und deshalb muss die Stimme und die Melodie und das muss immer da sein. Aber es ist kombinierbar und nicht nur im Oratorium oder vor allem im Lied, sondern auch bei großen Opern. Und natürlich auch, das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Wagner-Opern und italienischen Opern. In italienischen Opern werden viele Worte und Sätze tausendmal wiederholt. Und bei Wagner eigentlich nie oder fast nie. Und trotzdem hat jedes geschriebene Wort eines Librettos seinen Sinn und seine Bedeutung. Und dann muss man auch in italienischen Opern oder französischen, russischen, wo auch immer, sehr, sehr großes Gewicht auf das Wort legen und dann die perfekte Verbindung finden von Ton und Sprache. Das finde ich schon. Und es ist auch so, es ist auch befriedigend, wenn man das formt. Und es ist ja bei Leibe nicht so, dass zum Beispiel Wagner immer nur, das hat mich früher so gedacht, oder es gibt manchmal immer noch das Vorurteil, Wagner ist vor allem laut. Blödsinn. Es gibt in allen Wagner-Opern die großen Partien oder auch die kleinen, haben eine ganz große Spanne von Verhalten intim bis zu großen Ausbrüchen. Und jeder muss seinen Weg finden dafür. Aber ich bin schon ein Verfechter von Textdeutlichkeit, ja, weil das auch ein Mittel zum Ausdruck ist, natürlich nicht nur, aber in Verbindung mit Schöngesang, mit Belcanto in jeder Form.
Michael, das war so toll, von dir hier so in dein Leben hineinblicken zu dürfen. Danke vielmals. Ich finde, eigentlich müsstet ihr jetzt mal noch zu zweit kommen. Gabriela und du zusammen. Und dann gehe ich weg und wir lassen die Mikros laufen.
Du, jederzeit, wir sind zu allen Schandtaten bereit.
Es war ein wunderbares Gespräch, lieber Michael.
Danke dir.
Danke, dass du gekommen bist. Noch ganz kurz, wann ist deine Premiere hier mit Falstaff?
Falstaff kommt die erste der 5 Vorstellungen, ist am 20. Februar.
Also hier in Berlin an der Staatsoper.
Und es lohnt sich wirklich, es ist eine schöne Produktion, ganz unklassisch, so Berlin-Kreuzberg, Hinterhof. Mhm. Ich habe kein Fettsuit an, aber ich habe ja genug Masse, die ich in die Gegend strecken kann. Und es ist eine tolle Besetzung und das Stück, wie gesagt, ist eines der absoluten Meisterwerke der Literatur.
Ja, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, toll. Danke auch an die Berliner Röststätte für die Sinfonie.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es hat dir geschmeckt.
Sehr gut.
Ich finde auch diesen Kaffee wunderbar. Und liebes Publikum, danke, dass ihr 10-mal schon eingeschaltet habt bei diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns empfiehlt, indem ihr uns liked, indem ihr unsere Folge natürlich ganz durchhört. Das hilft uns am allermeisten. Und wenn ihr uns auch vielleicht mit einem Groschen unterstützen wollt, könnt ihr das bei Steady. Da gibt es eine Seite, wo ihr uns unterstützen könnt, damit wir diesen Podcast noch ganz, ganz lange weitermachen. Ich sag's mal so, ich habe jetzt auch wieder mehr zu singen und deshalb habe ich jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen weniger Zeit für den Podcast, aber wir versuchen das auf jeden Fall regelmäßig weiterzumachen. Aber 10 Folgen ist doch schon mal ein toller Meilenstein und mit dem Michael Volle als 10. Gast, der übrigens der erste männliche Sänger ist.
Ui.
Ich hatte noch keine Männerstimme.
Also.
Ja, danke, dass du hier warst. Und
hat mich
jetzt
sehr gefreut.
Kommen wir, wie immer bei Classic Doppio, zu etwas zum Lachen. Wenn du etwas Lustiges erzählen möchtest, wir können jetzt auch Open End.
Das wäre, ich versuche mich sehr zu beherrschen. Ich meine, einer der kürzesten Witze ist, gehen 2 Blechbläser an der Kneipe vorbei. Das war der Witz. Das, ja gut, okay, es ist sehr schwer zu kapieren. Nichts gegen Blechbläser, aber sie haben halt den Ruf. Aber
es stimmt. Ich habe jetzt gerade bei Beethoven 9 gesehen, ein Blechbläser hat, als er gerade Pause hatte, Fußball geschaut.
Oh, allerdings
auf der Bühne.
Auf der
das
Bühne.
Das Handy lag auf dem Notenpult. Ja. Ich konnte das gar nicht glauben.
Es gibt Maniacs, ja. Aber ein wirklich ganz arg schönen Witz. Ich versuche ihn jetzt mal wegzunehmen von der Originalbesetzung. Ein berühmter Sänger hat Konzerte oder Aufnahmen mit Otto Klemperer, ein alter, unglaublich verdienter und toller, oft sehr griesgrämiger Dirigent. Man kann jetzt nehmen, welche Stücke auch immer, lassen Sie und wir nehmen das Brahms Requiem, okay? Okay. Und am Tag nach einer Probe oder nach einem Konzert kommt der Sänger, Herr Müller, zu Herrn Klemperer und sagt, Herr Klemperer, Maestro, ich habe heute Nacht ein Traum gehabt, ein Zwiegespräch mit Brahms. Und er sagte, ja, also das Tempo im 3. Satzanfang ist wirklich zu langsam und wir müssten es ein bisschen schneller nehmen. Kein Kommentar. Am nächsten Tag zitiert Herr Klemperer den Herrn Müller zu sich und sagte, Herr Müller, ich habe heute Nacht auch von Herrn Brahms geträumt und habe mit ihm gesprochen. Und er kennt sie gar nicht. Im Ernstfall ist ein sehr berühmter Sänger. Man kann das natürlich sehr böse jemand auch ansprechen. Aber es gibt wirklich sehr, finde ich, treffende und schöne Witze, wo man auch das Geschäft gar nicht so ernst nehmen muss.
Das stimmt.
Und das stimmt. Auch über Bratscher. Wir sind beide Bratscher.
Ja.
Da gibt es böse, böse Sachen. Wie kriegt man einen Bratscher zu einem guten Vibrato? Indem man über eine Note einfach solo schreibt. Es ist böse und es stimmt nicht. Wir gucken uns beide an, wir sind Bratscher und wir sind sehr ernstzunehmende, seriöse Musiker. Ne?
Ja, das du ja vielleicht.
Jetzt komm.
Lieber Michael, danke, dass du bei Classic Doppio warst.
Sehr, sehr gern. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin.